Jetzt. Der Sonntagmorgen auf Radio Inn.
Kirche, Kultur, Soziales.
Mit der Sendung Radio K1.
Ein Programm des Bistums Eichstätt.
Hier ist Bernhard Löhlein.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Gemeinsam starten wir in diesen Tag. 3 Stunden Zeit haben wir miteinander. Und jetzt in dieser ersten Stunde, da schauen wir gleich, was aus dem Kirchlein St. Monika in Ingolstadt wird. Da steht ja eine Art Transplantation vor der Tür. Wo und wie die Kirche weiterleben wird, erfahrt ihr gleich. Nun gibt es kein Zurück mehr. Das Ende für die Kirche St. Monika in Ingolstadt ist eingeläutet worden. Wir hatten ja an dieser Stelle schon mehrfach darüber berichtet. Der Bau ist in die Jahre gekommen. Die zuständige Gemeinde St. Augustin kann nicht 2 Kirchen erhalten. Darum wurde St. Monika profaniert, sprich entweiht. Das ganze Areal geht nun an die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, kurz GWG. Sie wird hier sozial geförderten Wohnbau errichten. Und was passiert mit der Kirche St. Monika? Eigentlich ist sie ja keine Kirche mehr. Daran muss sich auch Kirchenpfleger Albert Schloderer erst noch gewöhnen.
Ich vertappe mich manchmal dabei, noch ein Kreuzzeichen zu machen, auch wenn die Kirche jetzt schon profaniert wurde. Aber für mich ist es ja immer noch St. Monika. Es bleibt für mich St. Monika, das ganze Ensemble.
Wird das Gebäude nun einfach mit der Planierraupe platt gemacht? Nein, sagt Schloderer. Ganz viele der sakralen Gegenstände kommen an anderen Orten unter.
Fest steht, dass der Altar und der Tabernakel in St. Augustin wiederverwendet werden. Und viele Teile haben wir schon abgegeben. Wie die Orgel geht nach Polen. Die Glocken werden in der Moldau wiederverwendet werden. Ein Förderverein hat sich darum gekümmert, um den Abbau und den Transport. Viele Kunstgegenstände sind in andere Hände übergegangen. Eine Mutter-Kind-Skulptur geht zum Kindergarten, wird da vorerst aufbewahrt. Und wenn der neue Kindergarten gebaut wurde, wird sie da einen ehrenvollen Platz finden.
Eine Art Transplantation also. Gerne hätte man auch die schöne Dachkonstruktion an anderer Stelle wieder aufgebaut, aber das wird nicht funktionieren.
Weil das Blechdach so marode und durchlöchert ist wie ein Schweizer Käse, dass man es also nicht mehr, selbst wenn man es vorsichtig abbaut, verwendet werden kann. Und wenn man hier an der Balkenkonstruktion sitzt, ist es Großteil geleimtes Holz, das dann einer aufwendigen Bauuntersuchung unterzogen werden müsste, um das woanders wieder aufbauen zu können. Das war auch der Grund, warum viele sofort abgesprungen sind. Wie wir gesagt haben, das Gebäude könnte man abgeben und wieder aufbauen, weil einfach Bauvorschriften auf alle Fälle in Deutschland oder auch EU-weit dagegen sprechen.
Alle Hoffnungen, dass die Kirche 1:1 an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden kann, haben sich somit zerschlagen. Dafür möchte die Kirchenverwaltung zusammen mit der Diözese Eichstätt einen möglichst klima- und ressourcenschonenden Abbruch hinbekommen. Und manche Teile sollen in dem zukünftigen Gemeinschaftsraum im Monika-Viertel unterkommen.
Wir wünschen uns, dass gewisse Teile, vielleicht die Mauerkonstruktion, da einen Platz findet. Nicht als tragendes Teil, vielleicht, dass man eine Mauer damit verkleiden könnte. Vielleicht auch Parkett, dass man das verwenden könnte. Aber da müssen wir uns natürlich eng mit der GWG abstimmen. Die sind die Bauherren. Aber wir sind gut dabei und in guten Gesprächen, dass wir ein bisschen was von St. Monika retten, aber natürlich nicht als kirchlicher Raum, weil der Raum soll ja konfessionsfrei sein und für alle nutzbar.
Ein Blick in die Zukunft von Albert Schloderer, dem Kirchenpfleger. Allerdings, die Zeit drängt. Noch in diesem Jahr soll der Abbau vollzogen werden. Dann kann die GWG anfangen, die so dringend benötigten Wohnungen zu errichten. I love you always, forever, Donna Luis, am Sonntagmorgen mit Radio K1. Und da kommen wir jetzt zu einer wirklich heiklen Sache. Das heißt, Sache ist hier das falsche Wort. Es geht um das Leben. Was meint ihr? Wann beginnt das Leben eines Menschen? Mit dem ersten Schrei nach der Geburt? Oder schon früher im Mutterleib, wenn das Herz zu schlagen beginnt? Oder warum nicht schon mit der Verschmelzung von Ei und Samen? Ja, es ist schwer zu entscheiden. Die katholische Kirche zumindest vertritt da eine klare Position. Das Leben beginnt mit der Befruchtung, also von Anfang an. Und damit wird auch verständlich, warum sich die Kirche so sehr für den Schutz von ungeborenem Leben einsetzt. Das tun aber auch andere Gruppen. Gestern zum Beispiel fand in München ein sogenannter Marsch für das Leben statt. Die Organisationen laden dazu gerne Kirchenvertreter ein, beziehungsweise bitten sie um ein Grußwort. So, und nun wird das Ganze zu einem Problem. Denn dieser Marsch für das Leben, der steht immer wieder in der Kritik, da rechtspopulistische Gruppen an diesen Demonstrationen teilnehmen. Wie sollen die Bischöfe nun darauf reagieren? Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke hat sich jetzt positioniert. Er hat ein Grußwort geschrieben, Darin bedankt er sich für das Engagement für den Lebensschutz. Er schreibt: Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch von Gott gewollt und in seiner Gottebenbildlichkeit unendlich wertvoll ist. Der Lebensschutz ist zugleich die Voraussetzung der Menschenwürde und aller Menschenrechte. Das ist die eine Seite. Zugleich spricht der Bischof eine klare Warnung aus. Wir müssen besonders darauf achten, dass unser grundgesetzlich gefordertes und christlich motiviertes Anliegen nicht von Gruppen gekapert wird, die den Einsatz für den Lebensschutz für andere politische Zwecke instrumentalisieren, die wir weder als freiheitlich-demokratische Staatsbürger und schon gar nicht als gläubige Christen gutheißen können, so Hanke. Es ist ein Drahtseilakt. Dieser Marsch ist ein mutiges Zeichen für die Menschenrechte, für die Verfassung und das Recht auf Leben, aber zugleich besteht die Gefahr, dass er vom rechten Rand für seine Zwecke instrumentalisiert wird. Ich finde ja, wir sollten uns alle noch viel mehr dafür einsetzen, dass geborene Menschen hier auf dieser Erde ein menschenwürdiges Leben führen können. Egal, welche Hautfarbe sie haben, welcher Religion sie angehören oder woher sie kommen. Vielleicht kennt ihr ja diese kleine Wallfahrtskapelle hoch über Eichstätt, umgeben von fast unberührter Natur. Das ist der Frauenberg, gleich in unmittelbarer Nachbarschaft zu Willibaldsburg. Hier hat über 30 Jahre das Ehepaar Elisabeth und Wieland Graf gelebt und die beiden waren auch hier als Mesner tätig. Das ist nun schon seit einigen Wochen vorbei. Ihre Nachfolger haben am Palmsonntag ihren Dienst dort oben angetreten. Maria Schneider und Michael Breitenhuber.
Im Grunde war es immer schon ein bisschen so ein Traum oder Vision, da oben mal ein Mesner zu sein. Wir hätten es zwar gewünscht, dass es ein bisschen später geworden wäre, wenn wir in Renten gegangen wären, aber jetzt haben wir die Gras jetzt aufgehört. Und dann hat sich dieser Mann dann ergeben und ein bisschen ist uns auch nachgelaufen. Und ja, darum freuen wir uns, dass wir jetzt dran sind.
Was es als Mesner zu tun gibt, das wissen die beiden Eheleute schon. 6 Jahre lang waren sie in einem Team als Mesner in Tauberfeld engagiert. Nun hat sich die Gelegenheit an dem neuen Ort ergeben, etwas früher als gedacht. Der erste Einsatz des Jahres und somit auch für die beiden neuen Mesner war dann, wie es auf dem Frauenberg Tradition ist, die Palmsonntagsmesse.
Also sehr gut, ich habe mich sehr gefreut. Palmsonntag ist ja ein schönes Fest, ein schöner Sonntag. Ich habe mich gefreut, dass es endlich losgeht, dass man starten kann jetzt.
Die Frauenbergkapelle ist nicht irgendein Kapellchen. Viele Eichstätter kommen hierher zum Gebet oder einfach um etwas Ruhe zu suchen.
Ich finde halt, die Kapelle liegt halt hier wunderschön in der Natur. Also es ist ein einzigartiger Ort hier. Ich finde die Kapelle auch wunderschön. Also das ist einzigartig hier, die Madonna in Überlebensgröße. Und viele sagen, es ist hier ein Kraftort. Es ist hier einfach die Natur, der Ausblick ist wunderbar. Und das ist es für mich auch.
Im Laufe des Jahres wird das Ehepaar Schneider-Breitenhuber dann auch gemeinsam mit ihrer jüngsten Tochter die Wohnung direkt neben dem Kirchenbau beziehen. Noch ist sie allerdings in einem renovierungsbedürftigen Zustand. Bis dann alles fertig ist, nehmen jetzt die beiden das tägliche Pendeln im Kauf. Dafür aber haben sie sich ihren Traum erfüllt. Das Mesner-Ehepaar jetzt auf dem Frauenberg in Eichstätt. Tina Turner und Eros Ramazzotti, ja, die beiden haben ja etwas gemeinsam. Tina Turner wurde schon zu Lebzeiten als Rock-Oma bezeichnet und Eros Ramazzotti ist tatsächlich vergangenes Jahr Opa geworden. Da würde er sich wahrscheinlich über ein Angebot des Kolping Erwachsenenbildungswerks im Bistum Eichstätt freuen, denn das lädt zu einem Oma-Opa-Tag ein ins Jura-Bauernhof-Museum in Hofstetten am Samstag, den 27. April. Petra Rank vom Kolping-Verband verspricht, das wird ein prima Tag.
Also wir dürfen uns darauf freuen, dass Großeltern mit ihren Kindern mal gemeinsam einen halben Tag verbringen können und dass auch die Großeltern mal ihren Kindern näher bringen können, wie sie denn aufgewachsen sind, wie die Großeltern gelebt haben, was früher gegeben hat, was es jetzt gibt und einfach, dass Oma, Opa mit ihren Enkeln Spaß haben.
Spaß haben und einiges unternehmen. Es gibt eine Führung durch das Museum und man kann selbst leckere Speisen ausprobieren. Eben das Beste aus Omas Küche.
Wir werden Butter machen. Wahrscheinlich machen wir auch vielleicht ein bisschen Kräuterbutter, dass wir noch ein paar Wildkräuter um den Bauernhof rumsammeln. Wir werden Getreide mahlen, dann eventuell aus dem Getreide noch etwas backen und so eben gemeinsam halt was herstellen, wo die Kinder auch mal lernen, dass das Getreide zum Beispiel nicht nur aus der Packung kommt oder das Mehl, sondern dass das eben sehr viel Arbeit macht, ein Mehl herzustellen.
Man hört es richtig. Petra Rank ist selbst begeisterte Oma. Sie meint, Großeltern sollten noch viel mehr Zeit mit ihren Enkeln verbringen.
Dass die Kinder halt auch mal sehen, wie die Großeltern aufgewachsen sind, aber auch wie sich die Kinder entwickeln. Manche Großeltern haben auch nicht so viel Kontakt mit ihren Kindern und dass man da einfach auch dann die Entwicklung sieht und dass man den Kindern einfach mal ein bisschen was näher bringt zwischen einer anderen Generation, also nicht zwischen Eltern und Kinder, sondern eben zwischen Großeltern und Kinder. Und das ist doch ein bisschen ein Unterschied, das einfach den Kindern näher zu bringen.
Gelegenheit dazu habt ihr also am Samstag, den 27. April, beim Oma-Opa-Tag im Bauernhofmuseum in Hofstetten. Das geht den ganzen Vormittag bis 13 Uhr. Ein Angebot des Kolpingwerks Eichstätt und dort könnt ihr euch auch anmelden unter der folgenden Internetadresse kolpingwerk-eichstätt.de. Morgen allerdings ist schon Anmeldeschluss. Ihr müsst euch also ein bisschen sputen für diesen Oma-Opa-Tag. Gestern hat sie also begonnen, die Woche für das Leben. In diesem Jahr steht in der Aktionswoche der katholischen und evangelischen Kirche die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Mittelpunkt. Wie sieht es da aus mit der Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Politik, Kirche und Gesellschaft? Da möchte ich jetzt mehr erfahren. Und dazu begrüße ich hier bei mir im Studio Katrin Wintergerst von der offenen Behindertenarbeit der OBA, der Caritas-Sozialstation in Eichstätt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Wintergerst, die OBA, für wen ist die da? Wer kommt zu Ihnen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir sind da für grundsätzlich alle Menschen mit einer Behinderung, also sei es Körperbehinderung, Sinnesbehinderung, sowas wie Sehbehinderung oder sowas, chronische Erkrankung und auch mit meiner Kollegin zusammen geistige Behinderungen.
Und was bieten Sie an? Wie können Sie die Menschen unterstützen?
Wir machen Beratung zum Beispiel zum Thema Schwerbehindertenausweis, Sozialhilfe, also leistungsrechtliche Fragen und auch zum Thema Pflegegrad zum Beispiel. Da beraten wir.
Also das sind begleitende Maßnahmen.
Genau.
Und wenn Sie dann in Kontakt mit den Menschen sind, welche Unterstützung brauchen Sie besonders? Was macht den Leuten zu schaffen?
Naja, es kommen viele Menschen, die haben nicht eine angeborene Behinderung, sage ich mal. Das sind ja nur ungefähr so 3% der Menschen allgemein, die kurz vor oder während oder nach der Geburt eine Behinderung haben. Und die anderen erwerben eine Behinderung erst aufgrund von einem Unfall, von einer Krankheit oder so. Und da sind die oft überfordert und die kommen dann zu uns und wissen nicht so recht, was sie machen sollen. Und wir geben dann einfach auch oft nur mal Orientierung.
Weil viele dieser Menschen ja ein in Anführungszeichen normales Leben geführt haben und jetzt aus der Bahn geworfen werden und erstmal gucken müssen, wie sie zurechtkommen.
Ja, das ist ganz schwierig. Auch oft Thema ist bei uns Wohnen, weil viele Häuser, also Neubauten vielleicht nicht, aber viele Altbauwohnungen und Häuser sind nicht darauf ausgerichtet, wenn man zum Beispiel jetzt plötzlich eine Mobilitätseinschränkung hat, sodass man einfach ganz normale Sachen nicht mehr machen kann, wie auf die Toilette gehen, wie duschen, solche Sachen. Das ist oft ein Riesenproblem.
Nun hat gestern die Woche für das Leben begonnen, die ökumenische Aktion der beiden großen Kirchen. Die befasst sich in diesem Jahr mit der Lebenswirklichkeit Jugendlicher und junger Erwachsener, die mit einer Behinderung leben. Jetzt, Frau Wintergerst, wie sieht da Ihre Erfahrung aus? Was sind die Träume und Wünsche dieser jungen Menschen?
Oft sind die Träume und Wünsche der Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ganz so wie bei allen. Also das unterscheidet nicht Menschen mit Behinderung oder ohne Behinderung. Die wünschen sich alle einen guten Schulabschluss, dass sie sich mit ihren Freunden treffen können, dass sie einen guten Ausbildungsplatz finden. Ja, da liegen dann oft auch leider die Probleme.
Wie sieht es denn für junge Leute mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt aus?
Also es wird viel dafür getan jetzt. Es war vor kurzem erst die inklusive Job- und Ausbildungsmesse in Ingolstadt. Von der ganzen Region 10. Und das fand ich sehr gut, weil einfach speziell eingegangen wird auf das Klientel und man dann hinschauen kann und sich einfach mal informieren, was gibt es überhaupt alles. Aber die Chancen stehen für vor allem Menschen mit einer geistigen Einschränkung einfach immer noch nicht so gut aus.
Was jetzt mal müsste da passieren aus Ihrer Sicht?
Hm. Ja, das ist ganz schwierig, weil natürlich zum Beispiel so Sachen wie Wäscherei oder so oder Küche, so viele Sachen outgesourced werden in andere Firmen, die irgendwo ihren Hauptsitz haben und an dem Hauptsitz gibt es dann viel zu tun. Aber so kleine Krankenhäuser, die einfach die Wäscherei nicht mehr bei ihnen im Haus haben, da gibt es dann einfach nicht mehr so viel zu tun. Also es schaut noch nicht so richtig gut aus, finde ich.
Ja, trotzdem, Sie haben auch positive Aspekte, über die wir gleich noch ein bisschen mehr hören werden. Frau Winterkerst, erst noch etwas Musik und dann hören wir mehr über die OBA, die offene Behindertenarbeit in Eichstätt. Bei mir ist heute Katrin Winterkerst zu Gast. Die Diplompädagogin ist Ansprechpartnerin bei der offenen Behindertenarbeit der Caritas in Eichstätt. Wie die Lebenswirklichkeit von jungen Menschen mit Behinderung aussieht, hat sie uns vorhin erzählt. Das ist ja auch das Thema der diesjährigen Woche für das Leben. Frau Winterkerst, nun bieten Sie ja in der OBA auch Freizeitangebote an. Was steht denn da so auf dem Programm?
Also im Sommer steht jetzt an eine Schifffahrt durch den Donaudurchbruch und dann Besichtigung Kloster Weltenburg. Und dann werden wir entweder ins Museum gehen oder auf die Rosenburg und füllen die Falknerei. Sowas machen wir dann. Oder im Sommer gibt es immer ein großes Kino Open Air in Eichstätt, das sehr gut angenommen wird und das alle unsere Leute sehr gut gefällt. Das werden wir auf jeden Fall wieder machen. Und im Herbst wird es wieder einen Gottesdienst geben, zusammen mit der Behindertenpastoral. Das ist auch immer eine sehr schöne Veranstaltung. Gehen wir anschließend essen und machen noch was zusammen. Genau, steht noch nicht fest was.
Also Sie haben da auch so einen festen Kreis oder ist das eine lockere Runde?
Also es gibt einen festen Kreis und es gibt aber immer wieder Neulinge, die dazukommen, genau, die sich das anschauen wollen.
Jetzt haben Sie auch verschiedene Projekte mit Schulklassen gemacht, zum Beispiel einen Stadtführer für Menschen mit Behinderung in Eichstätt. Also wie inklusiv ist die Stadt? Wenn nun Schülerinnen und Schüler mit Ihnen und Ihrer Arbeit in Verbindung kommen, haben Sie den Eindruck, da ändert sich was bei denen, eine Einstellung?
Sehr. Am Anfang haben sie immer Berührungsängste, die haben einfach Angst, den Menschen zu begegnen, weil sie nicht wissen, wie sie ansprechen sollen oder kann ich mit denen ganz normal sprechen, wie spreche ich, was spreche ich. Aber dann, als wir haben zusammen ein Dinner in Weiß gemacht mit den Schülern und mit unseren Klienten, es war so schön und man sieht, dass die Jugend also wirklich auf die Leute zugeht und wenig Berührungsängste und das war einfach ganz toll, das Projekt.
Wie inklusiv, würden Sie sagen, ist unsere Gesellschaft überhaupt?
Früher war ja das, dass man Menschen mit Behinderung eher rausgenommen hat und da die Teilung wollte. Also es gab Behindertenheime, es gab extra Schule und jetzt will man das ja alles inklusiver gestalten, was leider nicht immer gelingt, aber wir sind auf einem guten Weg, finde ich. Und deswegen habe ich so den Eindruck, Kinder sowieso nicht und Jugendliche, die haben weniger Probleme damit.
Also auch einfach mal mutig sein, Menschen anzusprechen, kann ich unterstützen oder einfach ja, ein normales Leben miteinander führen.
Genau, also das Thema Diversität ist ja in aller Munde und da gehört das Respektieren von allen einfach dazu. Und da habe ich das Gefühl, dass die jungen Erwachsenen und Jugendlichen da sehr offen sind.
Schön zu hören. Was steht bei Ihnen, Frau Winterkerst, als nächstes auf dem Programm der offenen Behindertenarbeit in Eichstätt?
Ja, grundsätzlich sind wir ja nicht nur projektorientiert, sondern auch Beratungsdienst, aber
die normale Arbeit in Anführungszeichen.
Ja, genau. Aber ich würde gerne ein Projekt zum Thema Wohnen machen, weil es einfach zu wenig barrierefreie Wohnungen vor allem gibt. Ich würde da gerne ein großes Projekt machen mit bewegliche Wände und so eine Musterwohnung praktisch zum Aufstellen, sodass man mal durchgehen kann und sagen, was ist so Barrierefreiheit, was macht das eigentlich aus?
Sehr schön, vielen Dank für diese Informationen über die OBA der Caritas in Eichstätt. Gestern hat die Woche für das Leben begonnen. Die evangelische und katholische Kirche, die wollen zeigen, wie man jungen Menschen mit Behinderung eine Chance geben kann. Ja, und Ihnen vielen Dank, Frau Winterkerst.
Vielen Dank für die Einladung.
Lange hat es gedauert. 5 Jahre. So lange hat der Vatikan an einer Erklärung gearbeitet, die jetzt herausgekommen ist. Und darin geht es um die Menschenwürde bzw. um die aktuellen Bedrohungen dieser Würde. Dignitas Infinita heißt das Papier und mancher seiner Aussagen, die werden noch heiß diskutiert werden. Ich bin jetzt online mit meinem Kollegen Willi Witte verbunden. Er hat sich mit dem Papier aus dem Vatikan beschäftigt. Guten Morgen, Willi.
Hallo.
Jetzt mal ganz grundsätzlich. Wie beschreibt denn der Vatikan die Menschenwürde? Was ist das für ihn genau?
Ja, da ist der Vatikan oder genauer gesagt die Zentralbehörde für die Glaubenslehre ganz klar. Die Menschenwürde ist unveräußerlich. Sie gilt vom Mutterleib bis zum Tod und sie wird nicht erworben oder verliehen. Sie ist also seinsmäßig, das heißt, der Mensch besitzt sie durch seine Existenz, die ihm Gott geschenkt hat. Das passt ganz gut zusammen mit dem, wie der Papst sich präsentiert. Er geht offen mit allen Menschen um, ob homo- oder heterosexuell, ob Staatschef oder Flüchtling. Für ihn gilt, alle sind von Gott gewollte Geschöpfe.
Und worin besteht dann die Gefährdung dieser Menschenwürde für all diese Geschöpfe, die ja von Gott gewollt sind?
Also dem Text zufolge sind die Gefährdungen zunächst mal die gesellschaftlichen Übel wie Armut, Vertreibung, Menschenhandel, Krieg, Umweltzerstörung, aber auch die Todesstrafe. Und er verteidigt wieder den Menschen, wie er ist, also indem er zum Beispiel Gesetzgebungen verurteilt, die die Verfolgung von homosexuellen Menschen vorsieht. Es geht aber weit darüber hinaus, weil nämlich auch neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Medizin zu den Gefährdungen gezählt werden. Also ganz explizit nennt die Erklärung vor allem die Leihmutterschaft und die Geschlechtsumwandlung. Der Vatikan bleibt da bei seinen Lehrmeinungen. Die Vereinigung von Mann und Frau ist der einzige richtige Weg der Zeugung. Abtreibung und Sterbehilfe werden abgelehnt. Das Papier Dignitas Infinit ist da sehr deutlich und es gibt keine Schlupflöcher zur Interpretation und einen milderen Umgang mit den Themen im Einzelfall.
Okay, aber wie passt das jetzt zusammen? Auf der einen Seite der offene Papst, der alle Menschen so annimmt, wie sie sind, und gleichzeitig die prinzipielle Ablehnung, zum Beispiel was Geschlechtsumwandlung angeht, so wie es in der Erklärung steht.
Ja, im Dokument heißt es, die Kirche wende sich dagegen, wenn die Würde mit einer isolierten und individualistischen Freiheit gleichgesetzt wird, die beansprucht, bestimmte subjektive Wünsche und Neigungen als von der Gemeinschaft garantierte und finanzierte Rechte durchzusetzen. Also, wie oben erklärt, ist das Leben ein Geschenk Gottes und kein Objekt, über das man einfach so verfügen darf. Bezogen auf die Geschlechtsumwandlung heißt es im Text, der Mensch darf nicht Gott spielen.
Nun Willi, wie ist denn jetzt deine Einschätzung? Was ist zu erwarten? Wie wird der Text wohl diskutiert werden?
Auf jeden Fall kontrovers, das zeigt sich jetzt schon. Gerade in den westlichen Staaten dürfte die Erklärung auf Widerspruch stoßen. Hier hat sich die Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten in Richtung Selbstverwirklichung und Freiheit entwickelt. Und wenn man einige Beschlüsse des Synodalen Wegs in Deutschland anschaut, zum Beispiel zur Genderfrage, die sind das glatte Gegenteil zu dem, was die Erklärung Dignitas Infinita aussagt.
Ja, vielen Dank. Willi Witte war das mit einer Zusammenfassung. Der Vatikan hat eine Erklärung zur Menschenwürde herausgegeben. Alle Welt redet über K1. Entschuldigung, jetzt habe ich meine eigene Schrift nicht lesen können. Also, alle Welt redet über KI natürlich. Künstliche Intelligenz. Allerdings klingt auch sehr abstrakt. ChatGPT, Pflegeroboter, autonomes Fahren. Was soll ich mir darunter vorstellen? Das zeigt eine Ausstellung der Katholischen Universität. In Ingolstadt ist die zu sehen, im sogenannten Georgianum. I am AI. Künstliche Intelligenz erklärt, heißt die Ausstellung. Buchstäblich mit allen Sinnen wird in Experimenten erlebbar, was bei KI dahinter steckt, sagt Maria Bartholomäus vom Projekt Mensch in Bewegung.
Die Intention der Ausstellung ist ganz einfach, ja, sich mit KI sozusagen auseinanderzusetzen und mal in Berührung zu kommen. Wo begegnet uns das oft auch unbemerkt jetzt schon im Alltag und was kann das für heute und die Zukunft bedeuten? Und zwar auf einem ganz niederschwelligen Niveau, einfach damit in Berührung zu kommen und auch Berührungsängste zu verlieren und gleichzeitig aber auch so ein bisschen das Nachdenken darüber anzustoßen.
Und das kann man ganz praktisch erleben. An 14 Stationen kann man spielerisch mit allen Sinnen die Grundlagen der KI kennenlernen. Da ist zum Beispiel der Virtual Reality Raum. Er weist auf den Einfluss und die Gefahren durch KI-generierte Profile von Influencern in den sozialen Netzwerken hin.
Man fühlt sich, wenn man diese Brille aufsetzt, wirklich wie in einen Raum versetzt. Und das ist ganz witzig, weil die Schüler und Schülerinnen dann natürlich den Bezug zum richtigen Raum verlieren und wirklich eintauchen. Und dann stehen sie auf einmal zum Beispiel in einem ovalen Raum und sehen verschiedene Social-Media-Symbole und können dann zu Instagram gehen und sich zum Beispiel anschauen, wie so ein Fake-Profil auf Instagram aussieht.
Wie lernt die KI meine Handschrift und Ziffern? Warum erkennt ein Computer meine Stimme? Macht eine KI auch Fehler? Das alles kann man in der Ausstellung erfahren und die kommt an, vor allem bei den jungen Leuten.
Rausgestellt und haben auch ein bisschen erklärt, was die Schwächen und die Stärken der KI sind.
Also es war eigentlich eine richtig tolle Erfahrung, vor allem ich hatte noch nie so eine Brille angehabt. Ich fand irgendwie die Welt, die visuelle Welt war fast genauso wie die Welt, in der ich gerade bin und das hat mich einfach beeindruckt, ja.
Also richtig gut. Ich finde es sehr interessant zu sehen, wo überall alle eigentlich die KI drinnen steckt.
Also nichts wie hin. Die Ausstellung über künstliche Intelligenz könnt ihr im Georgianum in Ingolstadt sehen, in der Hohe Schule Straße 5. Allerdings müsst ihr euch beeilen, Heute ist nämlich der letzte Tag. Die Ausstellung geht noch von 14 bis 17 Uhr. In der vergangenen Woche war der Augsburger Bischof Bertram Mayer mehrere Tage in der Ukraine unterwegs. Er ist in der Deutschen Bischofskonferenz ja für das Thema Weltkirche zuständig. Uns verrät er, wie er die Situation vor Ort jetzt erlebt hat. Bischof Mayer sagt, der Krieg findet nicht erst seit 2 Jahren statt, sondern ist eigentlich schon seit 2014 im Gange.
Aus einem Bewegungskrieg ist mittlerweile ein langwieriger Stellungskrieg geworden. Das zehrt an den Menschen. Sie sind auch irgendwo ausgelaugt und kriegsmüde. Trotzdem lassen sie die Hoffnung nicht sinken. Sie wollen weiterhin für ihre Heimat kämpfen und nach vorne blicken. Und gleichzeitig sehnen sich viele auch danach, dass irgendwann mal der Tag kommt, an dem der Dialog auch Platz hat, um in die Zukunft blicken zu können.
Selbst wenn so ein Dialog zustande kommt, sagt Mayer, wird der natürlich nicht gleich Wunder bewirken.
Aber ohne Dialog wird die Waffengewalt immer weitergehen. Es geht letztendlich darum, dass die Ukrainer einen gerechten Frieden finden, also nicht eine Kapitulation eingehen und damit nicht nur das Gesicht verlieren, sondern auch dem Frieden nicht dienen. Denn sonst gilt immer das Recht des Stärkeren und nicht die Stärke des Rechts.
Auch wenn Friedensverhandlungen in erster Linie Aufgabe der Politik sind, die Kirchen spielen doch eine wichtige Rolle. Sie sind untereinander gut vernetzt. In Kiew gibt es auch einen Vertreter des Heiligen Stuhls, so der Augsburger Bischof.
Der Heilige Stuhl ist ja nicht untätig, nur laufen diese Kanäle nicht in der Öffentlichkeit, sondern im Hintergrund. Und ich bin da zuversichtlich, dass durchaus auch die Kirchen hier ihren Einfluss geltend zu machen versuchen. Aber sie müssen natürlich auch mit ihren Ratschlägen, mit ihren Dialogkanälen zum Zuge gebracht werden. Und das, denke ich, wird die Herausforderung sein, aber auch die ganz, ganz große Chance.
5 Tage war Mayer jetzt in der Ukraine unterwegs und da hat er unter anderem Kiew und Lemberg besucht. Besonders bewegend für ihn war der Besuch auf einem Friedhof.
Und eine Abteilung des Friedhofes ist gefangenen Soldaten gewidmet. Es war sehr berührend. Vor allem waren Frauen da, Ehepartnerinnen, Mütter, Großmütter, die zu den Gräbern gegangen sind. Ich bin dann, soweit es mir möglich war, zu fast allen Gräbern gegangen, habe dort ein Gebet gesprochen und die Angehörigen gesegnet. Manche hatten Tränen in den Augen und ich glaube, nicht nur ihnen ging es so, den betroffenen Menschen, auch mir selbst und den Mitgliedern unserer Delegation.
Nach seiner Reise fordert der Augsburger Bischof jetzt, dass sich Deutschland und Europa weiterhin solidarisch zeigen. Er selbst hat gerade erst einen Krankenwagen für die Ukraine gesegnet und sagt, auch unsere Pfarreien sollen weiterhin helfen. Im Bistum Eichstätt, da gibt es 4 große Münster. In Ingolstadt steht eines, in Neumarkt, Wolframs-Eschenbach und auch in Bergen bei Neuburg. Bergen, umgangssprachlich besser als Barring bekannt, beherbergt dabei das jüngste Münster. Erst vor einigen Jahren wurde es dazu erhoben. Der Freundeskreis Kultur im Barringer Münster hatte sich nun zur Aufgabe gemacht, diesem ehrwürdigen Ort auch ein ehrwürdiges Konzertprogramm angedeihen zu lassen. Melanie Erzenheimer hat den Vorsitzenden Edgar Mayer getroffen. Wenn es um das Barringer Münster geht, gerät er ins Schwärmen.
Es ist einfach ein Prachtsaal, der auch akustisch besticht. Jede Gruppe, die hier ist oder jede Chorgemeinschaft, die hier ist, ist einfach begeistert.
Und diese Begeisterung hat inzwischen dazu geführt, dass der Freundeskreis nicht mehr groß auf die Suche nach Ensembles gehen muss. Das erklärte Edgar Mayer bei der Vorstellung des Konzertprogramms für das Jahr 2024, das dem Leitspruch »Variatio delectat« folgt. Vom Chorkonzert bis zur Volksmusik, von jungen Nachwuchstalenten bis zu renommierten Größen reicht die Bandbreite. Und am 5. Mai treffen Orgel und Saxophon aufeinander.
Christoph Zölch wird das Saxophon spielen und da bin ich selber auch mit an der Orgel mit dabei. Und Deborah Harrison, die als Amerikanerin natürlich die Spirituals verkörpert. Wir haben es überschrieben mit 4KU United, so heißt es, weil wir uns einfach an der Universität alle begegnet sind. Und dass es jetzt noch ein Benefizkonzert ist, das ist noch eine ganz positive Nebenerscheinung.
Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden werden über die Malteser der Diözese Eichstätt an die Hilfsprojekte in Südafrika von Pater Gerhard Lackleder weitergeleitet. Im Münster folgen das Mariensingen, Konzerte mit Viva la Musica aus Geimersheim und dem Jugendkammerchor aus Ingolstadt, ein festliches Trompetenkonzert, das Baringer Kirchenkonzert mit dem Liederkranz Neuburg und zum Abschluss das Adventsingen. Dazwischen, am 21. Juli, gastiert hier erstmals der Eichstätter Domchor. Unabsichtlich, Domkapellmeister Manfred Feig.
Wir haben uns vorbereitet für die Domwiedereröffnung mit dem Oratorium der Messias und unglücklicherweise ist diese Eröffnung jetzt verschoben worden. Und jetzt haben wir nach einem Ausweichort gesucht und sind sehr glücklich, dass das hier jetzt funktioniert. Das war wirklich ein Zufall, war nicht abzusehen.
Kurz und völlig unkompliziert gestalteten sich nach Angaben Feigs die Verhandlungen mit dem Freundeskreis. Womöglich ist das der Beginn einer langfristigen Kooperation?
Also generell finde ich es gut, wenn wir mit unserer Dommusik rauskommen aus Eichstätt. Das ist natürlich auch spannend zu sehen, kommen die Leute nach Baring. Aber ich fände es schön, wenn wir doch ab und an dann auch in Baring zu Gast sein könnten.
Wer die großartige Akustik des Baringer Münsters heute schon erleben möchte, der kann das ab 16 Uhr tun. Denn dann beginnt am Nachmittag das alpenländische Osteroratorium mit dem Hansberg-Ensemble und dem Montini-Chor. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Renovierung der Bittner-Orgel werden da gerne entgegengenommen. Das volle Jahresprogramm, das findet ihr im Internet unter münster-heilig-kreuz-bergen.de.
Das neue Radio in. Radio in. Der Sonntagmorgen mit Radio K1 und Menschen, die was bewegen.
Direkt hinter dem Kreuzgang des alten Franziskanerklosters in Ingolstadt, an der Schrannenstraße 1a, da befindet sich seit einigen Wochen ein neues Café. Café Neuhaus. Allerdings ist es nicht frei zugänglich. Es ist ein Angebot des SKF, also des Sozialdienstes katholischer Frauen, für Frauen, die von der Obdachlosigkeit bedroht sind oder tatsächlich buchstäblich auf der Straße leben. Die Beraterinnen des SKF sind vor Ort und können weiterhelfen. Aber das ganze Café könnte nicht funktionieren, wenn es da nicht eine ganze Reihe von Ehrenamtlichen gäbe, die sich in ihrer Freizeit dafür engagieren. So wie Heidi Stohwasser.
Ja, ganz einfach, weil es notwendig ist. Momentan. Ja. Und weil ich denke, dass es mir interessante Begegnungen mit Frauen bringt. Und dass ich auch was geben kann vielleicht. Und dass es auch ein einfacher Dienst ist, Kaffee und Kuchen bereitzuhalten.
Und auch Marike Hoffmann kommt regelmäßig als Ehrenamtliche ins Café Neuhaus. Sie ist einfach da, verteilt Kaffee und Kuchen, spricht mit den Frauen.
Ja, für mich war es eigentlich recht klar. Das ist mit im Zentrum, es sind Frauen gefragt. Ich habe Zeit und das ist dann, für mich war das eine total schlüssige Sache. Das Projekt ist fantastisch und da kann man nicht genug machen, weil es sind tatsächlich leider immer die Männer, die im Fokus sind, ja, und sich auch da erkämpfen, diese Aufmerksamkeit erkämpfen. Und die Frauen sind immer leiser und hoffen auf Hilfe.
Das sind Menschen, die etwas bewegen. Und das soll auch so weitergehen. Darum sucht der SKF Ingolstadt für den Service im Café Neuhaus fortlaufend ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Wenn ihr euch dafür interessiert, ihr könnt euch direkt an das Projekt wenden. Das findet ihr im Internet unter skf-ingolstadt.de. So könnt auch ihr etwas bewegen. Immer wieder steht er zur Debatte. Der Religionsunterricht. Ist er noch zeitgemäß, wenn immer weniger Kinder daran teilnehmen? Und wie ist das mit der Trennung von Kirche und Staat? Und kann er die Kids überhaupt noch huken, also sie wirklich für das Thema Religion interessieren? Für diese Fragen gibt es nun ein neues Angebot für Lehrkräfte. RU Express heißt es. Julia Grimm hat sich das mal angeschaut.
Religionsunterricht ist mehr als Bibelwälzen. Davon ist RU Express überzeugt. Das ist ein pädagogisches Angebot vom Deutschen Katechetenverein für den Rallyeunterricht. Professor Markus Thomberg ist mit im Team.
Die Idee ist, wirklich aktuelle Themen aufzugreifen, die gewissermaßen auf der Straße liegen, mit denen den Religionsunterricht erstmal zu bereichern, also durch wirklich einen hohen Aktualitätsbezug.
So zum Beispiel zum Thema Barbie. Der knallpinke Film aus dem letzten Jahr hat Themen in sich, die für junge Menschen super wichtig sind, findet Thomberg.
Gerade diese Identitätsfrage, wer bin ich? Bin ich nur jemand, wenn ich von anderen geliebt werde?
Auch auf Social Media Phänomene wird geschaut. Das neueste Material beschäftigt sich mit dem sozialkritischen Song von Sophie, der auf TikTok viral gegangen ist.
Ich habe neulich geträumt von einem Land, in dem für immer Frühling ist. Hier gibt es Kaviar und Hummer im Überfluss.
Welche Hoffnungsbilder stecken da drin? Dann, wie kann ich damit umgehen? Probiert mal euer eigenes 30-Sekunden-Video und macht da was Tänzerisches dazu. Und man kann dann eben auch wieder zeigen, das ist alles etwas, was eben eigentlich auch in den Religionen vorkommt.
So soll gezeigt werden, Religion ist relevant und kann auf die Themen der Jugend Bezug nehmen.
Wenn wir das nicht machen würden, dann wäre der Religionsunterricht tatsächlich irgendwie ein völlig beliebiges Fach. Ja, da könnte man alles mögliche andere auch vielleicht machen.
Aktuell ist RU Express im Abo verfügbar. Allerdings kann es vielleicht durch eine Finanzierung der Kirchen im Sommer kostenlos angeboten werden.
Tolle Sache. Religionsunterricht, wie man ihn sich wünscht. Die Angebote findet ihr im Internet unter ruexpress.de. Sollte eigentlich jeder Schule wert sein. Der Sonntagmorgen mit Radio K1 geht nun so langsam zu Ende. Wir blicken nochmal gemeinsam zurück auf die vergangenen 3 Stunden. Da habe ich euch zu Beginn das Neueste von St. Monika in Ingolstadt vorgestellt. Die Kirche ist profaniert worden. Und jetzt steht man vor der bangen Frage, wird sie einfach so platt gemacht mit Planierrauben? Nein, sagt Kirchenpfleger Albert Schloderer, ganz viele der sakralen Gegenstände kommen nämlich an anderen Orten unter.
Fest steht, dass der Altar und der Tabernakel in St. Augustin wiederverwendet werden. Und viele Teile haben wir schon abgegeben, wie die Orgel geht nach Polen. Die Glocken werden in der Moldau wiederverwendet werden. Ein Förderverein hat sich darum gekümmert, um den Abbau und den Transport. Viele Kunstgegenstände sind in andere Hände übergegangen. Eine Mutter-Kind-Skulptur geht zum Kindergarten, wird da vorerst aufbewahrt. Und wenn der neue Kindergarten gebaut wurde, wird sie da einen ehrenvollen Platz finden.
Von St. Monika zur Frauenbergkapelle über Eichstätt. Das ist nicht irgendein Kapellchen. Hierhin kommen viele Eichstätter zum Gebet oder einfach um etwas Ruhe zu finden. Auch Maria Schrader freut sich darauf. Sie verrichtet dort oben zusammen mit ihrem Ehemann seit neuestem den Mesnerdienst. Und sie liebt die Frauenbergkapelle.
Ich finde halt, die Kapelle liegt halt hier wunderschön in der Natur. Also es ist ein einzigartiger Ort hier. Ich finde die Kapelle auch wunderschön. Also das ist einzigartig hier, die Madonna in Überlebensgröße. Und ja, viele sagen, es ist hier ein Kraftort. Es ist hier einfach die Natur, der Ausblick ist wunderbar. Und ja, das ist es für mich auch.
Alles redet über KI, über künstliche Intelligenz und wie so eine KI funktioniert, warum ein Computer meine Stimme erkennen kann, ob eine KI auch Fehler macht. All das könnt ihr und vor allem auch junge Leute derzeit in einer Ausstellung erfahren in Ingolstadt. Und die kommt bei den Schülerinnen und Schülern zum Beispiel sehr gut an.
Mir hat es sehr gut gefallen. Sie haben Geräte zum Ausprobieren rausgestellt und haben auch ein bisschen erklärt, was die Schwächen und die Stärken der KI sind.
Also es war eigentlich eine richtig tolle Erfahrung, vor allem ich hatte noch nie so eine Brille angehabt. Ich fand irgendwie die Welt, die visuelle Welt war fast genauso wie die Welt, in der ich gerade bin und das hat mich einfach beeindruckt, ja.
Also richtig gut. Ich finde es sehr interessant zu sehen, wo überall alle eigentlich die KI drinnen steckt.
Also nichts wie hin. Die Ausstellung über künstliche Intelligenz findet ihr im Georgianum in Ingolstadt in der Hohen Schulstraße 5. Heute ist schon der letzte Tag. Noch von 14 bis 17 Uhr könnt ihr sie besuchen. Eine Ausstellung über künstliche Intelligenz in Ingolstadt von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Und wir hören uns wieder nächsten Sonntag. Bis dann.
Das war Radio K1, der kirchliche Hörfunk des Bistums Eichstätt. Jeden Sonntag von 8 bis 11. Radio K1 finden Sie in Eichstätt, in der Luitpoldstraße 2. Oder online unter radiok1.de.